Von etwa 20 Jahren waren wir mit Kathleen im Siebensen Center, um Schuhe zu kaufen. Spannend. Kathleen stellt ihre Tasche ab, probiert ein paar Schuhe, ein zweites Paar. Ich glaube, wir haben gar nicht gekauft. Wir gehen auf den Parkplatz, um ins Auto ihrer Eltern zu steigen. Kathleen will ihre Schlüssel aus der Tasche holen. Mist, die Tasche ist weg. Wir rennen zurück in das Geschäft, aber die Tasche ist leider verschwunden. Ein bisschen später, glaube ich, haben wir die Tasche wieder gefunden, aber mein Portemonnaie war nicht mehr dabei. Naja. Also wir sind zur Polizei gegangen, um eine Anzeige zu machen. Ich habe ein internationales Formular bekommen, in 3 Sprachen. Und der Polizist hat die deutschen Felder ausgefüllt. Also das Formular war 3-sprachig, aber der hat das auf Deutsch danach so ausgefüllt. Zurück in Frankreich musste ich wieder zur Polizei, um einen neuen Ausweis zu machen. Problem, ich hatte nur das deutsche Dokument, also kein französisches. Das war auf Deutsch geschrieben, auf diesem 3-sprachigen Dokument. Es war eindeutig, aber ja, kein Französisch. Ich komme aus Frankreich, für diejenigen, die das nicht... hört man das bestimmt, ja, genau. Also ich konnte meine Papiere nicht erneuern, ohne eine offizielle Übersetzung von einem Formular, der mehrsprachig war. Also nach einigen Schwierigkeiten hat der Polizist schließlich gesagt, wir lassen das, ich unterschreibe das als Übersetzer und es ist ja klar, was das bedeutet. Eine Frage. Was hätte ich als guter Christ machen sollen oder tun sollen? Ja, hätte ich dem Polizisten nicht sagen sollen, nein Herr, das ist nicht das, was im Gesetz steht. Ich bin Christ, ich kann das nicht annehmen. Und hätte ich auch nicht ein bisschen so aufmerksamer sein müssen, damit ich die Tasche nicht so leichtfertig hinstelle und sie vergesse? Manchmal als Christ möchte man heiliger als der König sein. Zu streng, zu perfekt. Aber das ist nicht, was Jesus von uns erwartet. Er erwartet nicht, dass wir perfekt sind. Er hat uns keine Regeln gegeben, die man nicht leben kann. Und das sehen wir heute in unserem Text. Nächste Folie. Also ich lese das nochmal in der Hoffnung für alle. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Er ist Matthäus. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Sofort stand Matthäus auf und ging mit ihm. Später war Jesus mit seinem Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Als die Pharisäer das sahen, fragten sie seine Jünger, weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchen Sündern und Betrügern ab? Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Also dieser Text ist in 3 gegliedert, wie man das sieht. Und das werden meine 3 Punkte. Also erstmal in dem ersten Teil sehen wir das Beispiel von einer Person, die auf ganz einfache Weise zu Jesus kommt. Es ist eine Art Vorbild. Im zweiten Teil gibt es eine Gruppe von Menschen, die beginnt, Jesus Verhalten scharf zu kritisieren. Also die sind wahrscheinlich ein Gegenmodell. Und schließlich ergreift Jesus im dritten Teil das Wort und gibt seine Botschaft weiter. Genau. Also erstmal das Beispiel. Nächste Folie. Also der Kontext. Wie live uns daran erinnert hat, kurz davor hat Jesus schon Wunder gemacht. Er hat der Gelähmte geheilt und ja, zur Erinnerung, einige Freunde bringen eine Gelähmte zu Jesus und Jesus sagt, sei mutig, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Die Pharisäer, die dabei sind, empören sich. Wie kann er sowas etwas sagen? Ne? Er lästert Gott. Jesus aber provoziert sie, er heilt den Mann sofort und zeigt damit, dass es sogar leichter ist für ihn, den Körper zu heilen als die Seele. Jesus hat also schon vorher Wunder getan, also vor unserem Text, nicht nur körperliche Heilungen, sondern auch geistliche. Und genau danach kommt die Geschichte von Matthäus. Interessant hier, wir lesen die Geschichte von Matthäus aus dem Matthäus-Evangelium. Also der spricht von sich an der dritten Person. Er schreibt über sich wie über jemand anderen. Kleine Erinnerung nochmal, wer war Matthäus? Also er war ein Zöllner, also jemand, der Geld um Steuern für die Römer einsammelte. Ein Mann, der Zahlen mochte, jemand Rationales, der Ordnung liebt, aber wahrscheinlich auch ein einsamer Mensch. Wie bitte? Ja, genau. Zöllner wurden damals oft als Betrüger angesehen. Man muss sagen, dass das System ziemlich ungerecht war. Rom gab ein Sammelziel vor und die Zöllner durften die Steuern für die Obrigkeit eintreiben. Viele nutzten ihre Position aus und nahmen zu viel für sich selbst. Also Matthäus hatte also bestimmt nicht viele Freunde, besonders nicht unter den Juden, die ihn als Verräter sahen. Was der Text nicht sagt. Wir wissen nicht, ob Matthäus Jesus schon vorher Jesus kannte. Wir wissen nicht, ob er ihn schon predigen oder Wundern tun gesehen hat. Das Evangelium nach Matthäus beginnt ja nicht im Kapitel 9, sondern viel früher. Er erzählt viele Dinge, die passiert sind, bevor er selbst Jünger wurde. Also vielleicht hat er das später recherchiert oder er hat von anderen, vielleicht von Markus, abgeschrieben. Vielleicht hat er einfach gesammelt, was er gehört hat. Naja. Aber es ist wahrscheinlich, dass Matthäus kein emotionaler, kein impulsiver Mensch war. Und er war jemand, der beobachtet, denkt, prüft. Vielleicht hat er Jesus schon länger beobachtet, aus der Ferne, und war langsam überzeugt, dass er mehr ist als ein Mensch. Das steht nicht im Text, aber das sind so Sachen, die man von seiner Personalität auch vielleicht sich vorstellen kann. Aber was der Text genau sagt? Die Szene selbst ist kurz und sehr genau beschrieben. Und sie wird in drei Evangelien fast gleich erzählt. Also wir lesen das normal. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Sofort stand Matthäus auf und ging mit ihm. Im Lukas-Evangelium ist das ein Tick genauer beschrieben, steht, er ließ alles zurück und folgte ihm. Also schon mal überlegt, was das bedeutet. Matthäus hatte einen Beruf, der sein ganzes Leben bestimmte. Seine finanzielle Sicherheit, seine Stellung, seine Zukunft. Er war nicht frei, einfach aufzuhören. Er hatte Verantwortung. Er musste Rechenschaft ablegen gegenüber den Römern, den Reichen, den Mächtigen. Er könnte nicht einfach sagen, ich gehe. Und doch, genau in dieser Situation, kommt Jesus zu ihm. Und also es heißt, gerade in dieser Situation, er war am Zoll sitzen. Er war mitten in seiner Arbeit. Die Folie vielleicht? Mit Zoll, at Zoll. Steuern. Genau. Ja, alles gut. Danke für die Frage. Ja, ich habe auch ein paar Sachen geschrieben, um meine Sprache zu, damit ihr mich besser versteht. Also ihr darf gerne fragen. Okay. Naja, das habe ich im Internet gefunden, so eine Situation. Wenn ihr im Büro arbeitet, dann vielleicht sieht euer Alltag so aus. Oder man könnte so eine andere Situation vielleicht, also in einer Fabrik oder im Laden oder was immer, also Mitte in der Arbeit. Jesus kommt und sagt, guck Matthäus und sagt, folge mir nach. Also wie hättest du reagiert? Man kann sich so verschiedene Profile sich vorstellen. Vielleicht der beschäftigte Typ. Ja, tut mir leid, ich habe gleich ein Treffen mit einem Kunden. Ne? Komm später nochmal vorbei, dann können wir reden. Oder der verantwortliche Kollege. Ich kann das meine Kollegen nicht antun. Sie verlassen sich auf mich. Wenn ich jetzt gehe, müssen Sie meine Arbeit mitmachen. Oder der vorsichtige Beamte. Ja, letzten Monat waren die Zahlen so schlecht. Also wenn ich jetzt gehe, verliere ich meine Stelle. Das sind alle gute, vernünftige Gründe, menschlich sehr verständlich. Aber Matthäus steht einfach auf. Er verlässt alles mitten in seiner Situation und folgt Jesus. Ganz einfach. Und wenn man darüber denkt, Jesus hat ihm nicht gesagt, ordne zuerst dein Leben, löse deine Probleme, dann kommt. Er ruft ihn genau dort, wo er ist. Und Matthäus antwortet. Diese Entscheidung hat sein Leben verändert. Er hat ganz viel aufgegeben, er hat ganz viel verlassen, aber auch ganz viel bekommen. Nur ein paar Punkte. Er hat durch diese Entscheidung neue Freunde bekommen. Und sogar unter denen, die ihn früher nicht mochten. Also ich glaube nicht, dass Petrus so einen Matthäus besonders gern hatte. Und trotzdem wurden die danach gute Freunde. Er hatte auch entdeckt, dass seine Begabung, Genauigkeit, Ordnung, Zahlen, die können auch Gott dienen. Und vielleicht das Wichtigste, nicht vielleicht, er hat Jesus als seinen Retter und Herrn erkannt. Also ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht hast du viele Gründe, um zu warten, was Jesus dir heute sagt. Vielleicht sind die sogar wirklich vernünftig. Aber Jesus ruft dich nicht umsonst. Folge ihm heute. Also Matthäus gilt als Vorbild in seiner Art und Weise, Jesus zu folgen. Es gibt auch in diesem Text ein Gegenmodell. Meist ist es umgekehrt. Erstmal das Gegenmodell und ein Vorbild, aber die Bibel überrascht oft. Also wir werden jetzt von den Pharisäern sprechen. Wer sind überhaupt die Pharisäer? Vielleicht kannst du die nächste Folie zeigen. Ich habe hier die Bibel historisch betrachtet kurz zusammengefasst. Also wir haben hier das Alte Testament bis ungefähr hier und das Neue Testament. Geburt Jesus ist ja, das Jahr Null, also ungefähr. Es ist interessant festzustellen, dass das Alte Testament, also für die Bücher, die die Christen, ob katholisch, protestantisch oder sogar die Juden, gemeinsam haben, eine sehr lange historische Periode abdeckt. Also von der Schöpfung der Welt, irgendwo da, dann zu der Geschichte Abraham, vor 2000 Jahren, die Geschichte Mose, also 2000 Jahren vor dem Geburt Jesus, die Geschichte Mose, 1500 Jahre vor dem Geburt Jesus, so grob. Die Geschichte Salomo, 1000 Jahre vor dem Geburt Jesus. Dann dem Exil in Babylon, also sind wir jetzt näher an dem Geburt, im 6. Jahrhundert vor Christus. Und dann die Rückkehr nach Jerusalem. Und hier haben wir ganz viele Geschichten über alle Könige und so. Und plötzlich nichts mehr. Es gibt 400 Jahre, wo wir eigentlich nicht wissen, was passierte. Und plötzlich sind wir im Neuen Testament und sind die Pharisäer da. Und also in den Büchern von Nehemi, Esdras, es gibt keine Spur von den Pharisäern. Und im Neuen Testament wird von denen gesprochen. Also wir sind auch nicht ohne Hinweise. Genau. Denn in diesen rund 400 Jahren, für die wir keine biblischen Informationen haben, haben die Juden, besonders im Exil, weiterhin geschrieben, oft auf Griechisch, und ihre Geschichte festgehalten. Das sind die sogenannten deuterokanonischen Bücher, die von der katholischen Kirche akzeptiert werden, aber nicht von allen anerkannt sind, insbesondere wegen bestimmter Lehren, die sonst in der Bibel nicht vorkommen, zum Beispiel das Gebet für die Toten. Also ich gehe nicht ins Detail, aber in diesen Büchern tauchen die Pharisäer zum ersten Mal auf. Und dadurch wissen wir, dass die Pharisäer so 2 Jahrhunderte von Christus allmählich so gekommen sind. Das ist eine Gruppe, die sich stark gegen die griechische Kultur eingesetzt hat. Und das sind Leute, also Pharisäer kommt auf dem Hebräischen, Perushim, getrennte, abgesonderte. Das sind schon fromme Menschen. Die legen großen Wert auf rituelle Reinheit und die Treue zum Gesetz Mose. Und sie fügen mündliche Traditionen hinzu, um das Gesetz im Alltag anzuwenden. Also, sie sind also nicht die Böse. Sie wollen wirklich Gutes tun. Aber sie haben ihre eigenen Regeln gemacht und sie haben das Gefühl, mehr zu wissen als die anderen. Und für Gläubige liegt eigentlich hier eine große Gefahr. Manchmal erfinden wir unsere eigenen Rituale. Wir haben das Gefühl, dass Gott nicht spricht, dass wir in diesen 400 Jahren da sind. Also spricht Gott überhaupt noch? Und dann tun wir noch ein bisschen mehr, geben Gott sozusagen einen kleinen Schubs. Wir helfen denn. Und das wird dann zu Gewohnheiten, zu Riten, manchmal sogar ein wenig Aberglauben. Die Pharisäer hätten viele zusätzliche Gesetze geschaffen, um die Gesetze des Mose zu erklären und manchmal so, wie es ihnen selbst passte. Also die nächste Folie. Die noch danach. Ja. Hier ist ein Bild eines Amish-Baus. Ich habe großen Respekt vor dieser Gemeinschaft. Es geht nicht darum, ihre Arbeit zu kritisieren, aber die dürfen keinen Strom benutzen. Aber Strom ist trotzdem praktisch, wenn man baut. Und die dürfen keinen Strom direkt benutzen, aber schon pneumatische Werkzeuge. Aber um dieses Werkzeug zu betreiben, braucht man einen Kompressor, der Strom braucht. Und deshalb holen sie sich manchmal eine Person von außerhalb, die den Kompressor betreibt. Und dann werden alle Werkzeuge daran angeschlossen, damit man schnell arbeiten kann. Also auch bei sehr strengen Regeln findet der Mensch immer doch irgendwie einen Weg, sie umzugehen. Genau. Und das ist bestimmt der Grund, warum Jesus einfach nicht dieses Spiel spielt. Er ist einfach da und in unserem Text, nächste Folie, er kümmert sich nicht um die Konventionen und was die Leute sagen werden. Er nimmt einfach eine Mahlzeit hier, bestimmt bei Matthäus zu Gast, wir sind nicht sicher, aber egal. Und dort sind Zöllner und Sünder. Es ist lustig zu sehen, dass Sünder und Zöllner im gleichen Sack genau. Oder eine bestimmte Kategorie von Sünder sind. Naja. Also da sind da Leute, die nicht besonders cool sind. Menschen mit einem so seltsamen Ruf, dass man besser nicht mit ihnen befreundet ist. Sonst könnte man Ärger bekommen. Aber Jesus nimmt das Risiko, seinen Ruf zu ruinieren. Die Pharisäer dagegen haben starke Vorurteile. Sie gehen zu den Jüngern, nicht zu Jesus selbst und sagen, hey, das geht gar nicht. Euer Meister ist mit Leuten, die echt nicht okay sind. Wir sind sehr okay. Wir würden das nie tun. Also die richten über andere, obwohl Jesus eigentlich nichts Falsches tut. Er ist nur und verlangt nichts von ihnen. Und das ist sehr interessant, weil indem sie andere richten, richten sie letztlich über sich selbst. Sie verbieten sich damit, in der Zukunft sich Jesus zu nähern und ihm zu folgen. All die strengen Regeln, die sie aufgestellt haben, um sich Gott zu nähern, sind in Wirklichkeit genauso viele Barrieren, die sie nach und nach aufgebaut haben und die sie paradoxerweise daran hindern, sich wirklich Gott zu nähern. In diesem ganz einfachen Fall, die hätten auch herkommen und sich hinsetzen können, um genau zuzuhören, was Jesus ihnen zu sagen hatte. Ich finde es ziemlich traurig. Wir kritisieren hier die Pharisäer, aber sehr interessant ist auch, was kurz nach unserem Text kommt. Die Anhänger von Johannes der Täufer kommen zu Jesus, weil die sind auch sehr unsicher. Also Leute, die Johannes der Täufer, mögen und folgen, also Menschen, die auch Jesus, also den Weg für Jesus vorbereitet haben, also Leute, die richtig nah an Jesus sind. Und die kommen trotzdem und stellen sie sich so viele Fragen. Warum machst du das all? Wir fasten, wir achten drauf, mit wem wir umgehen, wir weisen Menschen zurecht. Es ist wichtig, dich zu korrigieren, die auf dem falschen Weg sind. Und du, bist du sicher, dass du das richtig ist? Das sind so die Fragen, die die Anhänger von Jesus auch ihm ab und zu stellen, weil die sind, ja. Die nächste Folie. Und das ist genau, was sehr interessant in diesem Text ist. Ganz einfach, aber eine sehr tiefgründige Lehre von Jesus. Er verlangt nicht von dir, perfekt zu sein. Seine Botschaft ist viel, viel einfacher. Komm. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern den Kranken. Eine großartige Nachricht. Warte nicht drauf, geheilt zu sein, bevor du in die Gemeinde kommst. Komm in die Gemeinde, weil du Heilung brauchst. So geht das. Nicht perfekt, bevor man reinkommt, sondern geh, weil du unperfekt bist. Und ich weiß nicht, wie du dich heute fühlst. Vielleicht nicht genug. Vielleicht gestern Abend wieder rausgegangen oder die ganze Zeit über jemanden schlecht gesprochen haben oder irgendwie. Aber Jesus verurteilt dich nicht. Komm und gerade dann, wenn du versagt hast, wenn du nicht stolz auf dich bist. Und ich finde es auch sehr interessant, den zweiten Unterteil. Begreif doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Es ist ein Zitat von Hosea Kapitel 6. Also die Pharisäer, die denken, dass sie alles besser wissen und dass sie die Bibel sehr gut meistern. Und Jesus sagt, also spielt ihre Spiele praktisch und sagt, ey, ihr seid gar nicht so gut, wie ihr denkt. Ihr habt das gar nicht begriffen. Also geht nochmal, um das zu lesen. Und damals, also in dem Kontext von diesem Hosea 6, Israel praktizierte viele Opfer und Rituale. Aber die Handlungen wurden ohne Aufrichtigkeit und ohne Liebe zu Gott vollzogen. Und deshalb erinnert Hosea daran, Gott will die Güte des Herzens, nicht nur die Opfer. Wenn man daran denkt, das ist genau, was Matthäus gemacht hat. Er antwortete mit seinem Herzen, seiner Bereitschaft und seinem Vertrauen, nicht mit ritueller Perfektion. Und die Pharisäer sind genau das Gegenteil. Begreift doch endlich, in anderer Übersetzung ist das einfach, geht und lehrt. Also geh wieder die Bibel lesen, geh wieder auf ihrem Studium. Und letztendlich, Jesus aktualisiert das Ganze. Also der zitiert also seine Motto, oder die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken, dann zeigt er, dass im Alten Testament das schon eine Wahrheit da war und dass die Pharisäer eigentlich das nicht begriffen haben. Und letztendlich, der aktualisiert das auf die heutige Situation. Denn ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Ich finde es sehr, sehr stark. Vielleicht bist du beeindruckt von sehr geistlichen Menschen. Und wenn du dich vergleichst, denkst du, ich bin ein echter Niemand. Aber genau dort will der Herr dich haben. Er lässt sich nicht beeindrucken. Vielleicht liegen die Supergeistlichen sogar komplett daneben. Eine Reihe von Skandalen beweist es. Das Äußere ist nicht das Herz. Also komm zu ihm, genau wie du bist. Ich möchte, bevor ich bete, eine kleine Schlussfolgerung für eine bestimmte Gruppe von Leuten, also besonders für eine bestimmte Gruppe von Leuten ziehen. Also vielleicht hast du dich vor Monaten, Jahren oder für Jesus entschieden, Jesus zu folgen. Aber im Alltag, du stellst dich so viele Fragen. Mache ich das richtig? Ist das falsch? Und ich bin vor 2 Wochen wieder auf eine Perle im Prediger Kapitel 7, Vers 16 gestoßen. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise. Warum solltest du dich selbst zugrunde richten? Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise. Warum solltest du dich selbst zugrunde richten? Prediger, Kapitel 7, Vers 16. Ich finde es sehr, sehr stark. Gott fragt uns nicht so perfekt. Wir brauchen nicht allein gut sein. Wir können gut sein dank ihm und durch ihn. Also Herr, ich würde kurz bitten, vielleicht können wir unsere Augen zumachen. Oder ja. Herr, danke für deine Liebe, für deinen Ruf zu einer direkten Beziehung mit dir. Vergib uns unseren ständigen Wunsch, sogar in Fragen der Gerechtigkeit und Weisheit, Dinge ohne dich zu tun. Das hat leider Folgen für uns. Es macht das Leben besonders schwer und manchmal traurig. Wir sind immer innerlich zerrissen. Und für andere auch. Es macht uns schnell dazu, andere zu verurteilen. Also ich bitte, dass wir heute Morgen auf deinen einfachen Ruf antworten, zu dir zu kommen, nicht als ehrenwerte, moralische Menschen, sondern wie Kinder, die zu ihrem Vater zurückkehren. Ich bitte das für heute Morgen, aber auch für alle kommenden Tage, dass jedes Mal, wenn einer von uns versagt, nicht genug ist, das Gefühl hat, gescheitert zu sein, er Trost sucht bei dem, wer du bist. Amen.